Herzlich willkommen zurück zum Down to the Detail Podcast. Wir haben heute die Ehre, euch eine Premiere vorzustellen. Wir, das sind Marius.
Hi.
Und Ringo.
Hallöchen.
Und ich bin der Fabian, ihr kennt uns sicherlich alle drei. Denn die Premiere ist heute ein Actionspiel. Das ist das erste Mal in diesem Podcast, dass wir uns ein lupenreines Actionspiel vorknöpfen. Und ihr habt sicherlich alle schon gesehen, Max Payne.
Yeah.
Max Payne erschien am 25. Juli 2001 in der englischsprachigen Originalversion und stammt vom finnischen Spieleentwickler Remedy Entertainment und ist in Zusammenarbeit mit 3D Realms, kennt man vielleicht eher oder hat man zum damaligen Zeitpunkt vielleicht eher gekannt. Das waren die Macher von Duke Nukem.
Genau, sehr bekannt durch Duke Nukem 3D natürlich. Bei uns natürlich überhaupt nicht bekannt, denn das war ja auf dem Index. Hat natürlich keiner von uns gespielt.
Natürlich nicht.
Aber ich habe Max Payne tatsächlich 2001 mir zu Weihnachten gewünscht. War halt im Christmas-Shopping mit meinem Vater und meinen Brüdern. Und ich war 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und sagte dann nach meinem Vater, hey komm, ich meine, ich habe da schon die ganzen Demos davon gespielt und so. Darf ich nicht? Und dann hat er sich dann doch überzeugen lassen, es mir zu kaufen für Weihnachten. Ich wusste natürlich, wo die Geschenke versteckt sind bei uns zu Hause und habe das Ding schon eine Woche vorher gespielt. Hab dann einfach die DVD-Hülle aufgemacht, die es damals war. Und hatte sehr viel Spaß mit Max Payne.
Ja, Max Payne war der Auftakt zu einer bis heute existierenden Spieleserie. Es gibt mittlerweile 3 Teile und die sind unter anderem veröffentlicht worden von Take-Two Interactive und später dann aber auch von, beziehungsweise unter dem Label auch von Rockstar Games. Genau, der heutige Besitzer der Markenrechte ist nach wie vor Take-Two und es ist aktuell unklar, ob es da nochmal einen 4. Teil geben wird oder nicht. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe nicht alle 3 Teile gespielt. Habt ihr alle 3 Teile gespielt? Bei mir waren es nämlich nur der 1. und der 2. Teil.
Ich habe Teil 3 auch gespielt, sogar 2-mal. Klar, es hatte ein völlig anderes Setting, aber ich mochte das. Ich mochte das neue Setting und ich mochte auch den alten Max Payne mit der Glatze und dem Bart und dem Alkoholproblem. Das hat mich so an mich selbst erinnert.
Ja, ich mochte den 3. Teil auch sehr gerne, der dann aber auch von Rockstar entwickelt wurde sogar, während Take-Two ja bei 1 und 2 nur der europäische Publisher war. Dann gibt es aber anscheinend, oder es ist momentan in der Arbeit, ein Remake von Max Payne 1 und Max Payne 2.
Ach ja?
Ja, das wurde vor 2 Monaten oder so angekündigt,
genau.
Also zur Zeit der Aufnahme.
Ja, das habe ich verpasst.
Das reiht sich so ein bisschen in unsere eigene Podcast-Historie ein, denn wir haben auch die Staffel zu Gothic veröffentlicht, als zu Gothic ein Remake angekündigt wurde. Und nun hat sich ein Remake zu Max Payne angekündigt und wir sprechen über Max Payne. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal darüber sprechen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Denn heute ist es gang und gäbe, dass Spiele ähnlich designt sind. Das war damals aber nicht so. Denn Max Payne ist nicht wie 2001 üblich ein klassischer Ego-Shooter, sondern es ist ein Third-Person-Shooter mit einer ganz besonderen Spielmechanik, die das Spiel damals zum Release einzigartig gemacht hat. Welche denn?
Ich glaube, du redest von der sogenannten Bullet Time, eine Zeitlupenfunktion, die wir entweder selbst auslösen, indem wir eine Ressource benutzen. Das ist die Bullet Time. Wir können also einfach das Spiel in Zeitlupe versetzen. Die funktioniert auch automatisch, auch mit der Ressource, wenn wir den sogenannten Shoot-Dodge machen. Das heißt, wir machen eine Hechtrolle, im Regelfall durch eine Tür durch, in einen Raum voller Gegner und schießen in der Luft, wie in einem John-Woo-Film, auf alle Gegner um uns herum. Oder die spielt auch, wenn man manchmal den letzten Gegner in einer Sequenz erschießt, dann kriegen wir noch eine Zeitlupenaufnahme, à la Matrix oder im Körper des Feindes.
Und das war damals total imposant. Und das meine ich nicht irgendwie sarkastisch oder überzogen, sondern das war im wahrsten Sinne des Wortes ganz, ganz großes Kino. Man kannte das, du hast es eben schon angesprochen, bis zu dem Zeitpunkt nur aus Matrix. Und wenn man nicht wüsste, dass Max Payne schon einige Jahre in der Entwicklung war, könnte man davon ausgehen, dass da dreist geklaut wurde an der Kinovorlage und sich da sehr stark bedient wurde. Denn sowohl was das Waffenarsenal angeht, ein kleines bisschen auch so die Optik, die Max Payne hat. Lederjacke beziehungsweise so ein Leder-Trenchcoat und nach hinten gegelte Haare, Sonnenbrille. Das erinnert schon stark an Neo aus dem Matrix-Film. Aber wahrscheinlich hätte Max Payne auch genauso ausgesehen und die gleichen Spielfunktionen gehabt, selbst wenn Matrix nicht erschienen wäre.
Ja, ich glaube in etwa so. Das Spiel Max Payne wurde 1997 begonnen mit der Entwicklung, aber nach dem riesigen Erfolg von Matrix haben die Entwickler dann so retroaktiv noch ein paar kleine Sequenzen eingebaut ins Spiel, die halt als Easter Eggs an Matrix galten. Es gibt also ein paar Räume, die inspiriert sind von dem Film, es gibt ein paar Klamotten, die inspiriert sind von dem Film. Aber grob war das schon vorher so angedacht, dass der Max genau diese Shoot-Dodging- und Bullet-Time-Sequenzen hat, die vor allem im Westen populär wurden mit Matrix. Mhm.
Genau.
Ja, da hat das Erscheinen von Matrix 1999 dem Spiel selbst so ein bisschen Impact weggenommen. Stellt euch mal vor, Matrix hätte wirklich vorher nicht existiert.
Ja, ich glaube, dann wäre der historische Fußabdruck, den Max Payne ohne Zweifel sowieso schon hinterlassen hat, aber wahrscheinlich noch eindrucksvoller geworden. Hast du absolut recht, Ringo. Diese, wie soll ich das nennen, dieses imposante Auftreten von diesem Max Payne hat allerdings auch dazu geführt, dass das Spiel nicht ganz ohne Kontroverse blieb, denn das hat nicht lange gedauert und das Spiel wurde hierzulande indiziert.
Ja. Leider. Ja, das ging ziemlich schnell. Deshalb wundert es mich, wie Marius zu Weihnachten an eine Max Payne Original-DVD-Hülle gekommen ist.
Die stand im Laden.
Ich bin aber auch der Meinung, dass auch ich diese Original-DVD-Hülle bekommen habe. Ich bin mir jetzt also nicht mehr ganz sicher, wie schnell die mit der Indizierung waren. Obwohl das aus heutiger Sicht ziemlich überzogen ist. Klar, wir haben ein bisschen Blut, aber mehr doch auch nicht. Wir haben schwere Themen, wir haben eine Drogenthematik. Aber wir haben ja noch nicht mal einen Ragdoll-Effekt. Eine Sache, die die Jugendschutzbehörde später sehr gehasst hat und alles mit Ragdoll indiziert hat.
Ich meine, die Gegner ragdollen doch schon, wenn sie fallen und wir sie treffen.
Oh, das darfst du nicht Ragdollen nennen, Marius.
Was ist denn bei dir Ragdollen?
Die müssen 10 Meter durch die Gegend fliegen, wenn ich sie mit der Schrotflinte abgeschossen habe.
Naja, es hat aber auch mehrere sexuelle Motive, die wahrscheinlich vor allem, naja, vielen Testern, vielen Leuten, die halt zuständig sind, nicht so gefallen haben.
Auch, aber ich glaube, dass wenn dann eher im US-amerikanischen Raum, ich glaube, in Deutschland war es tatsächlich eher der hohe Grad an Gewalt und vor allem die Ästhetisierung von Gewalt und die Selbstjustiz, die darin zum Thema gemacht wird. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Denn das hat dazu geführt, dass das Spiel tatsächlich bis zum 12. April 2012 hierzulande auf dem Index blieb und erst dann auf Drängen von Rockstar Games, beziehungsweise offiziell auf Beantragung von Rockstar Games, vom Index gestrichen wurde. Klar, mittlerweile ist man ja Härteres gewohnt und die Mechaniken, die damals noch neu waren, die Jugendschützer aufs Programm gerufen hat, die sind heute allseits bekannt und wahrscheinlich sind die Vorgaben der Indizierung jetzt ja nicht mehr so gegeben. Nichtsdestotrotz darf das Spiel auch heute noch nicht an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden, was eben dann auch der Grund ist, warum das Spiel zum Beispiel auf einigen Plattformen mit einem Geolog versehen ist. Man kann das nämlich nicht so ohne weiteres bei Steam beispielsweise kaufen als deutscher Kunde. Man kriegt das nur über VPN oder einen Keyshop. Das ist natürlich jetzt keine Empfehlung, die ich jetzt hier ausspreche, aber das sind zumindest Wege, wie man das Spiel heute legal erwerben kann. Ansonsten wird es schwierig, denn der Kauf der DVD wird im Netz erschwert, zumindest im deutschsprachigen Raum.
Ja, im PlayStation-Netzwerk kann man es tatsächlich noch kaufen. Das ist eine HD-Version von Max Payne in 16:9 und allem drum und dran. Die kann man auf der PS4 und PS5 noch kaufen. Oder sollte man wahrscheinlich auch erwähnen, Max Payne gab es für die PlayStation 2. Fast identisch mit der PC-Version, sah nicht ganz so gut aus. Ein paar Level hatten mehr Ladebildschirme, die wurden ein bisschen segmentisiert, wie auch das damals bei Deus Ex üblich war. Aber an sich ist das Spiel komplett vorhanden auf der PlayStation 2.
Und nicht nur dort. Es gab sogar dann eine, ich glaube, Game Boy Advanced-Version. Und es gibt auch eine Android- und iOS-Version, die ebenfalls 2012 erschien. Also das Spiel hat auch nach seinem Release so viel Eindruck hinterlassen, dass es auch ja 10 Jahre später und darüber hinaus auch für weitere alle möglichen Plattformen portiert wurde.
Aber da wundert mich der Geolog von Steam. Wenn ich selbst auf einem Tablet spielen kann, über einen Play Store, wo es, glaube ich, auch gar keine Altersabfrage gibt,
Auf dem Gameboy, ja.
Finde ich schon ein bisschen seltsam.
Ja, die Game Boy Advance Version ist natürlich nicht ein einfacher Port vom Spiel. Das ist an sich ein neues Spiel, das einfach die Story von Max Payne 1 nochmal durchgeht. Spielt sich sehr anders, ist so eine Top-Down-Perspektive, obwohl der Charakter auch aus Polygonen besteht. Und ist sehr beeindruckend aussah für die Zeit. Ist, glaube ich, aber mehr so eine Tech-Demo als alles andere. Ist kein sehr gutes Spiel.
Mit Grund für die Indizierung war unter anderem ein Auszug aus einem GameStar-Test. Das ist so ein Fun-Fact am Rande. Da hat nämlich einer der Haupttester, Peter Steinlechner damals, Folgendes in seinem Wertungskasten geschrieben, was tatsächlich dann, wenn ich mich recht erinnere, auch im Prüfbericht der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien dann auch zitiert wurde. Und das kann ich mal ganz kurz vorlesen. Peter Steinlechner schreibt: Mit Karacho in einen Raum voller Polygon-Gangster springen und sie dann, künstlich verlangsamt, mit tödlicher Präzision nacheinander wegputzen. Irgend so ein makaberer Matrix-Held in mir findet das richtig toll. Den Jungs von Remedy ist damit etwas gelungen, was wir hoffentlich noch in weiteren Titeln finden. So, und das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, aber dieser Satz, ich glaube, das war dem Peter Steinlechner damals gar nicht so bewusst, als er das geschrieben hat, der beschreibt natürlich exzellent, was man da macht in diesem Spiel, aber es findet hier eine eindeutige Glorifizierung dieser Gewalt statt, das muss man so sagen. Und ja, auch so eine Ästhetisierung. Er beschreibt ja, wie toll das ist, dass man mit tödlicher Präzision sie nacheinander wegputzt. Und dieses Wegputzen in seinem Vokabular verharmlost dann wahrscheinlich auch den Akt des Tötens. Und ja, das fanden die Jugendschützer damals nicht so schön.
Ach, das wundert mich, ja, dass sie Gaming-Presse mit ihren eigenen Waffen so ein bisschen schlagen darf.
Na klar.
Beziehungsweise Zitate zur Indizierung heranziehen darf. Das ist ja frech.
Das ist tatsächlich öfter passiert. Das ist seltener der GameStar passiert, aber ich glaube, das ist ein, zwei Mal der PC Games und auch der PC Action passiert, da die wurden häufiger zitiert. Das ist jetzt kein Hate an diese beiden Zeitschriften oder irgendwas, aber das ist tatsächlich einige Male passiert. Liegt aber auch einfach daran, dass die Bundesprüfstelle ja die Spiele immer erstmal sichten mussten. Und selber spielen mussten. Und wenn sie es nicht geschafft haben, dann mussten sie sich Leute einladen, Branchenkenner, die das ihnen vorspielen. Und ja, wenn sie da nicht so schnell jemanden gefunden haben, dann haben sie einfach das Erstbeste gemacht, nämlich sind in den Laden gegangen, haben sich eine Computerspielzeitschrift gekauft und haben geguckt, was die Damen und Herren über dieses neue, tolle Schießspiel so zu berichten haben. Naja, und so kommt dann eins zum anderen.
Ja, siehst du, das war den Redakteuren sicherlich nicht bewusst.
Mit Sicherheit nicht, nein.
Mann.
Aber was, glaube ich, allen Kritikern damals bewusst war, war der Impact, den Max Payne hinterlässt. Denn wir haben es hier mit einem wirklich hochkarätigen Spiel zu tun. Damals bei der GameStar eine Wertung von 88% Spielspaß. Ich glaube, die Wertung der PC Games ist noch ein bisschen höher ausgefallen. Die PC Games hat damals 90 sogar vergeben und war in ihrem Test auch ja, voller Lob für dieses neue Spiel.
Ich glaube, es gab nur einen großen Kritikpunkt bei diesem Spiel, das auch so durch die Bank bei allen Zeitschriften und Outlets vorkam, und das war die kurze Spieldauer. Denn irgendwie waren wir es gewohnt, dass Spiele ein bisschen länger sind als Max Payne. Denn Max Payne, das kann man schon in so 7 Stunden durchspielen. Und das ist kein Witz.
Aber waren wir damals schon längere Spiele gewohnt? Also zu kritisieren, dass ein Spiel nur 10 Stunden Spielzeit hat, so stand es im PC-Action-Test. Ich weiß nicht, heute bin ich froh, wenn Spiele nicht länger dauern.
Das kenne ich ja auch.
Das liegt aber nur daran, weil deine Lebenszeit immer kürzer wird, Ringo.
Ja, das ist richtig.
Und der Backlog wird immer größer, ja.
Genau, aber wir müssen uns zurückerinnern, gerade mal 3 Jahre vorher ist Half-Life erschienen und Half-Life war um Welten länger als Max Payne. Es war dann nochmal 3 Jahre später, so ungefähr 2004, 5, 6, 7, das war dann so die Zeit, wo Spiele unheimlich kurz waren, wo wir uns plötzlich wieder alle längere Spiele gewünscht haben. Aber ja, zum Release war das vergleichsweise kurz.
Ja, auch die Konkurrenz von Eidos mit Tomb Raider hatten immer längere Spiele, die auch, glaube ich, was härter wurden gegen Ende als Max Payne. Max Payne ist kein einfaches Spiel, Aber der Standard-Schwierigkeitsgrad ist eigentlich angenehm, finde ich, bei diesem Spiel.
Ja, man wischt so durchs Spiel durch, ohne große Gefahr. Gerade jetzt in den Anfangskapiteln, das geht, muss ich sagen.
Aber ging euch das zu Release auch so? Denn meine Erinnerung an Max Payne war, dass ich an jeder Ecke speichern muss, sonst gehe ich drauf. Hm. Denn ich kann mich erinnern, ich habe es auch zu Release gespielt und ich hatte so meine Mühe-Not mit dem Spiel, denn ja, ich habe den Fehler gemacht und habe tatsächlich jeden Feuerkampf mit dieser Bullet Time bestritten. Und es ist tatsächlich nicht in jeder Situation so die beste Entscheidung. Und man kommt manchmal schneller, wenn man einzelne Gegner eben nicht mit dieser Bullet Time wegputzt, wie Peter Steinlechner damals geschrieben hat, sondern ja, in einer normalen Spielgeschwindigkeit.
Ja, also es gibt zwei Arten, wie man Max Payne spielen kann. Entweder macht man es, wie du gerade erwähnt hast, mit dem Quick Load, Quick Save die ganze Zeit und wir spielen hier quasi Hotline Miami. Wir lernen ein Level auswendig, einen Raum, und sobald wir dann meinen, wir hätten zu viel Munition verschwendet oder wir hätten zu viele von unseren Painkillern benutzt, unseren kleinen Tabletten, die uns Lebensenergie zurückgeben, dann laden wir nochmal neu und versuchen es besser. Und das ist natürlich dann echt genauso, wie so ein Hotline Miami funktionieren würde heute. Oder wir verlassen uns darauf, dass der adaptive Schwierigkeitsgrad des Spiels uns genug Munition und Schmerzmittel geben wird. Denn das gibt es echt in Max Payne. Wenn wir stark angeschlagen sind, dann versorgt uns das Spiel mit mehr, ja, lebenserhaltenden Schmerzpillen. Oder mit mehr Munition.
Siehste, das hast du mir im Vorfeld schon erzählt, beziehungsweise uns, und ich wollte das eigentlich verifizieren, indem ich mal mit unterschiedlich hoher Lebensenergie durch die Levels gehe. Hab's vergessen. Ach, so ein Mist.
Das fällt vor allem da auf, da immer so kleine Arzneischränkchen an den Wänden hängen. Und manchmal sind da halt viermal diese Painkiller drin, manchmal ist da nur einmal einer drin, ja.
Also ich habe versucht, drauf zu achten. Ich muss allerdings sagen, auch nur in, was ist denn das, das erste Fünftel des Spiels? Also so diese U-Bahn-Station, wir kommen später noch dazu, wo wir uns überall rumtreiben und wo dieses Spiel überhaupt spielt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber das ist, mir ist das persönlich nicht aufgefallen, was du sagst, Marius, aber ich nehme es mal so hin.
Ja, also ich habe es nachrecherchiert, es ist tatsächlich wahr.
Ich habe bei meinem allerersten Spieldurchgang einen großen Fehler gemacht. Denn ich habe das Spiel ausschließlich mit dem Bullet-Time-Shoot-Dodge-Sprung gespielt.
Ja.
Denn das Aktivieren der Bullet-Time, wo du dich normal weiter bewegst, ist nicht standardmäßig belegt, beziehungsweise ich habe die Taste nie gefunden, habe nie im Menü nachgesehen und habe nur Shoot Dodge benutzt, das ganze Spiel über, und es hat es wirklich unnötig schwer gemacht, muss ich sagen.
Ja, absolut. Das meinte ich auch, ja. Wie die Spielmechanik genau funktioniert, können wir dann nochmal ganz kurz anreißen, wenn uns das Spiel in die Handlung entlässt. Vielleicht sollten wir aber erstmal darüber sprechen, worum es in diesem so viel gelobten Spiel eigentlich geht. In Max Payne spielen wir gleichnamigen Protagonisten Max Payne. Max Payne ist ein Polizist. Der hat eine Frau und eine Tochter, lebt in einem Vorort von New York, hat da ein kleines Häuschen und ist relativ gut angesehen in seinem Job. Er hat seine Schäfchen ins Trockene gebracht, lebt da mit seiner Familie in vermeintlicher Sicherheit. Will noch gar nicht so viel von der Story vorwegnehmen, aber das ist so die Grundprämisse, in der es in Max Payne geht.
Ja, er lebt den amerikanischen Traum, wie es auch im Spiel dann zitiert wird, ja.
Ja, aber das Spiel ist gar nicht so und startet auch gar nicht so hell und freundlich und fröhlich mit dem amerikanischen Traum, sondern das ist eigentlich ein typischer Film-Noir-Genre, in dem dieses Spiel angesiedelt ist.
Genau, Neo-Noir, die Inspirationen sind hier ganz offengelegt. Es ist, als wenn man den Film 7 als Videospiel macht. Es ist das dreckige New York City, es ist Brooklyn, die Bronx, es sind genau die Viertel von New York, die nicht so schön sind. Und ja, Max ist ein Antiheld. Er ist ein Vigilante, wie man auch sagt. Ja, und damit die Entwickler, die aus Finnland kommen, sich einen guten Eindruck machen konnten, wurden tatsächlich auf Take-Two's geheißt, die ja die Publisher waren in Europa, 6 der Level-Designer für eine Woche nach New York City geschickt und durften dort Bilder machen und die Stadt besuchen und wurden sogar begleitet von 2 ehemaligen NYPD-Cops, die halt so ein bisschen was über die Stadt erzählt haben. Und sie haben dann genau diese verlassenen alten Hotels besucht, sind durch die Bronx gegangen und haben halt genau versucht, diese Atmosphäre aufzusaugen in New York. Und dieses Spiel ist echt ziemlich, wie ich mir New York vorstelle. Vielleicht, wie ich es nur aus Filmen kenne oder aus GTA 4 oder Deus Ex, also es gibt eine Menge Spiele. Ich hoffe, ich mache nicht zu viele kleine Seitenhiebe auf GTA 4, aber genau mit so Sachen wie der italienische und russische Mafia, mit der wir es zu tun bekommen werden, es ist sehr GTA 4.
Ja, ich denke auch, sie haben den Ton voll getroffen. Ihr kennt doch alle das Gesicht von Max Payne. Ab welchem Zeitpunkt wurde euch eigentlich klar, dass das eigentlich das Gesicht von Sam Lake ist, von dem Chefentwickler sozusagen?
Ich glaube, das war in der Vorberichterstattung irgendeines Videospielmagazins mal drin gewesen. Ich glaube, ich wusste das von Anfang an.
Ja? Hat bei mir ewig gedauert, bis ich das mal mitbekommen habe. Durch Zufall, durch ein Interview, lange nach Max Payne 1, da, wo sie eben Sam Lake eingeladen haben und mir ist fast die Kinnlade runtergefallen. Max Payne existiert wirklich. Da saß dieser Entwickler, der wirklich aussah wie Max Payne. Mann, klar, es gibt die Comicstrips. Und wir alle wissen, aus der Not heraus hat das Studio viele Kollegen, Freunde und so weiter dort eingefügt. Aber dass Sam Lake Max Payne ist, der Chefentwickler, das war mir lange nicht klar, muss ich sagen.
Ja, ist gut, dass du es ansprichst übrigens. Comicstrips, Graphic Novel Sequenzen in diesem Spiel. Denn wir haben es natürlich mit einem 3D-Action-Spiel zu tun, aber die Story wird zum größten Teil nur in kleinen Comic-Sequenzen gezeigt. Und das sind echte Schauspieler, beziehungsweise die Entwickler von Remedy, die abfotografiert wurden und dann wurde halt ein Filter drüber gelegt und hat das alles so ein bisschen diesen Graphic-Novel-Stil gegeben. Und da fällt bei mir auch so ein bisschen die Atmosphäre herunter, da geht der Ton ein bisschen auseinander, denn manchmal haben wir halt die härtesten Gangster und dann siehst du, das ist der Kevin, der IT-Sicherheit macht bei Remedy, der da sitzt und dich mit seinem Babyface anguckt und er, es passt nicht ganz, die Stimmen passen auch nicht ganz auf die Personen, die wir sehen.
Ja, jein, ich empfand es damals nicht als besonders störend, heute sind mir da einige Dinge aufgefallen, die mir nicht ganz so gefallen haben, was die Besetzung angeht, aber es war halt damals aus der Not heraus. Es ging nicht anders. Auch die Antagonistin sozusagen ist die abfotografierte Mutter von Sam Lake.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, Sigmund Freud hätte da vielleicht seine wahre Freude daran, das zu analysieren, warum ausgerechnet da dieser Konflikt aufgemacht wurde. Aber ja, ich bin da genau bei euch. Mir ist es damals auch nicht aufgefallen. Ich fand das damals super passend und das war auch was Neues. Das gab es damals nicht, dass man da so die Geschichte in Comicstrips erzählt hat. Und aus heutiger Sicht wirken die natürlich manchmal ein bisschen trashy, muss man so sagen.
Ja.
Nichtsdestotrotz macht es aber immer noch Spaß. Also man kann das Spiel, wenn man es sich patcht und vielleicht noch mit ein, zwei Mods versieht, die das Ganze auch für aktuelle Auflösungen optimieren, kann man das Spiel immer noch sehr gut spielen. Klar, die Grafik-Engine ist in die Jahre gekommen, die Texturen sind ziemlich matschig und auch, ja, die Umgebung ist polygonarm, das sieht man einfach. Die Level haben nicht so viele Details, wie wir das heute gewohnt sind, aber nichtsdestotrotz, es macht noch Spaß. Man kann es noch sehr gut spielen.
Ja, und auch technisch, das lief bei mir damals flüssig und sah gut aus auf meinem Rechner, der nicht der taufrigste war, als ich das Spiel bekommen habe. Ich war sehr überrascht, wie gut diese Engine funktioniert, die danach dann wirklich nur noch in Max Payne 2 benutzt wurde und dann wurde die irgendwie weitergegeben an die Hersteller von einem Videospiel-Benchmark, einem Grafik-Benchmark.
Es gab einen 3D-Benchmark-Test der MaxFX Engine, wo der berühmte Schusswechsel aus Matrix nachgestellt wurde. In der Hochhaus-Lobby unten bei den Säulen, wo die Soldaten kamen. Und war toll anzusehen, hat mein PC damals kaum geschafft. Ich glaube, ich musste mir irgendwann ein Video davon ansehen. Aber es war geil. Vor allem die Effektdichte war wesentlich höher. Sogar die Kugeln hatten diese berühmten Welleneffekte aus Matrix. Ich denke, da haben die Entwickler sich, wie bereits erwähnt, im Nachhinein so ein bisschen inspirieren lassen. Aber leider wurden diese Welleneffekte, was ich großartig gefunden hätte, aus Max Payne 1 herausgenommen, einfach aus Performancegründen.
Ja, ich denke auch. Aber man muss dazu sagen, Marius hat es eben schon angesprochen. Also ich weiß noch, bei mir lief es, aber ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie genau die Konfiguration meines Systems damals war. Aber laut GameStar-Test lief das Spiel standardmäßig mit einem 700 MHz Prozessor, 128 MB Arbeitsspeicher und einer GeForce 2 Grafikkarte. Und das ist nahezu unglaublich, wenn man das heute so sieht, ne? Also klar, man muss da dazu sagen, gerade für vielleicht jüngere Zuhörer, 700 MHz Prozessor war damals, ich sag jetzt mal Standard, Mittelklasse.
Ja, so ein Pentium 3. Wird das gewesen sein.
Genau, ja. ein Gigahertz beziehungsweise 1000 Megahertz, das war schon, ja, das hat sich schon kaum einer leisten können. Und eine GeForce 3 hatte eigentlich niemand in meinem Umfeld. Also es lief trotz allem erstaunlich gut auch auf Standardrechnern, auf so typischen Aldi-PCs, die damals noch sehr woke waren.
Ja, aber das spricht doch für den Entwickler.
Und es sah richtig gut aus. Und ich glaube, das, was den meisten Leuten sofort aufgefallen ist auf Screenshots oder halt in Magazinen, sind die Effekte. Ja, die Polygone hier und da, vor allem die Umgebungen selbst, sind oft ein bisschen langweilig und viel zu groß gestaltet, viel zu viel leerer Raum, nicht sehr super detailliert. Aber sobald geschossen wird, sobald wir springen und schießen und die Kugeln links und rechts einschlagen, das Mündungsfeuer der Waffen zu sehen ist, Explosionen von Handgranaten links und rechts losgehen, dann sieht das Spiel einfach fantastisch aus.
Fabian, ich habe leider die Quelle nicht mehr gefunden. Aber ich bin bis heute der Meinung, dass die damaligen Screenshots vor Veröffentlichung als Fake bezeichnet wurden, weil sie einfach zu gut aussahen.
Das kann gut sein, weil wir das damals auch nicht gewohnt waren, dass zum Teil große offene Levelareale in einem reinen Actionspiel vorhanden waren. Klar, wir kannten schon so große Hub-Level aus Deus Ex, aber zum Beispiel die Ego-Shooter-Konkurrenz hatte zum damaligen Zeitpunkt eher weniger große Areale, wie zum Beispiel eine Hotellobby oder so. Das war noch gar nicht, das gab es nicht so häufig. Und was natürlich dazu beigetragen hat, dass wir alle gedacht haben, da stimmt was nicht, war natürlich die hervorragende Arbeit mit dem Motion Capturing. Da wurden sehr, sehr viele Menschen, zum Teil echte Polizisten, die Nachladeanimationen vorgemacht haben, abgefilmt, aber auch Menschen, die Judo oder irgendeinen Kampfsport beherrscht haben, die dann beispielsweise diese Seitwärtsrollen, die Max dann macht, um Kugeln oder Gegnern auszuweichen, abgefilmt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Bewegungen alle unheimlich flüssig, weich und authentisch aussahen, auch wenn Max Payne rennt, dass dann so das Sakko auf den Schultern wippt und so. Das gibt es heute noch Videoaufnahmen und so Making-ofs, wo man das sehr, sehr gut sich nochmal ansehen kann. Und wir haben natürlich über eines der Killer-Features, sind wir jetzt so drüber weggegangen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Gesichtsanimation.
Ja, ich glaube, die waren auch damals ein Grund dafür, dass gesagt wurde, das ist doch Fake.
Denn, und das ist auch ein kleines bisschen Fake, denn so richtig ist es keine Animation, aber es sah unheimlich gut aus. Was hat denn Remedy gemacht? Die haben einfach von den meisten NPCs, klar, es gibt viele Gegner, das sind so generische Gegnerhorden, da gibt es verschiedene Modelle, vielleicht so 15, 20 Stück, aber die werden relativ gut durchmischt, sodass man meistens nicht gleich in einem Raum begegnet. Und denen hat man tatsächlich das Gesicht abfotografiert in einer Ruheposition, übrigens auch beim Protagonisten und bei allen wichtigen Personen im Spiel. Und dann hat man noch eine Art, ja, so entstelltes, verzerrtes Gesicht fotografiert. Das war dann meistens die, in Anführungsstrichen, Animation, die sich dann übergelegt hat als Fototapete auf das Polygongesicht, die dann so simulieren soll, wenn das Gesicht verzogen wird, wenn quasi mit schweren Waffen geschossen wird oder wenn jemand von einer Kugel getroffen wird oder ja, ebenso das Gesicht verzerrt, wenn eine unangenehme Situation ist. Und diese ständigen Wechsel der Gesichtsanimation im schnellen Kugelhagel und auch im Feuergefecht hat dazu geführt, dass man das Gefühl hatte, die Gegner reagieren mit ihrem Gesicht auf meinen Beschuss. Und das war ganz neu.
Ist richtig. Aber ich bin der Meinung, der Protagonist selbst hat noch eine dritte Gesichtsanimation. Und zwar, wenn er stirbt.
Ja gut, ich bin nicht gestorben, deswegen.
Ne, ja. Alter Profi.
Cheater.
Ja, siehst du?
Cheater. Was? Cheater. Okay.
Aber wo wir gerade bei Cheats sind, Mods sind ja da nicht so weit von entfernt. Habt ihr damals welche benutzt für Max Payne, als sie dann langsam kam?
Cheats habe ich benutzt.
Cheats habe ich auch benutzt, ja, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe es geliebt, mir die Waffen herzuscheaten und mit den Dual Ingrams, den Maschinenpistolen, die Fliesen zu durchlöchern, weil diese Einschusslöcher-Animation einfach großartig war. Großartig, bis heute.
Ich glaube, das haben wir alle gemacht, ja.
Tja, und das macht auch Spaß, denn ein anderer sehr interessanter Eckpunkt der technischen Gestaltung des Spiels ist, das war eins der ersten Spiele, wo Waffen nicht Hitscan-Waffen waren, wie man es bei Doom oder Wolfenstein hatte. Das heißt, wir klicken auf den Gegner und es wurde schon längst kalkuliert, ob wir getroffen haben oder nicht und ob der Gegner Schaden nimmt. Bei Max Payne werden alle Projektile komplett physikalisch simuliert. Deswegen funktioniert das auch in Zeitlupe. Das heißt, manchmal treffen uns die Gegner einfach nicht und wir können sehen, wie die Kugeln an uns vorbeisausen. Richtig. Manchmal treffen wir nicht auf bestimmte Entfernungen. Max Payne hat zwar wahrscheinlich viel Zielwasser getrunken, gar kein Witz, vor allem für die Akrobatik, die er mittlerweile an den Tag legt, wenn er halt Gegner umschießt, aber er trifft nicht immer und wir können sehen, wie die Kugeln dann links und rechts die Wände treffen.
Ja, oder das Gegenbeispiel, wenn wir treffen und das ist der letzte Gegner in einem Areal, in einem Raum, dann sehen wir auch kurz, wie die letzte Kugel im Gegner einschlägt in Zeitlupe und wie der Gegner dann in einer Zeitlupenanimation zu Boden geht. Und das wird dann noch auf die Spitze getrieben mit dem Scharfschützengewehr, das man später findet. Da gibt es dann noch so eine besondere Animation, die kennt man dann wahrscheinlich heutzutage aus Spielen wie Sniper, Ghost Warrior, irgend sowas. Es gibt so eine Serie, die im Zweiten Weltkrieg spielt mit so einem Scharfschützen. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass sich die Kamera hinter die Kugel, hinter das Projektil heftet und wir mit dieser Kugel in das Ziel fliegen. Und ja, das ist natürlich etwas ganz Neues damals gewesen und eben auch diese angesprochene Ästhetisierung der Gewalt, der Tötung, die hier ganz klar auch betrieben wird, muss man so sagen. Aber es sah gut aus damals.
Hat euch das auch genervt? Denn dadurch, dass die Projektile halt so simuliert werden, wenn wir diese Shoot-Dodge machen, das heißt, wir machen eine Hechtrolle zur Seite in Zeitlupe, dann heißt das nicht, dass wir unverwundbar sind. So würde man das fast erwarten von modernen Spielen. Wir machen eine Rolle, wir sind unverwundbar, bis die Rolle zu Ende ist, oder zumindest haben wir diese berühmten Invincibility-Frames in der Mitte. Nein, nicht bei Max Payne. Manchmal ist man in Zeitlupe und der Max braucht noch eine Weile, bis er wieder aufsteht, sich seine Krawatte zurechtrückt und wir wieder agieren können. Oh, und er muss die Shotgun nachladen und in Zeitlupe werden wir dann einfach zerpustet von den Gegnern.
Genau, und das ist so ein bisschen auch der Grund, weshalb sich dieses Shoot-Dodge an sich nicht immer lohnt. Ja. Ich würde sogar sagen, oft nicht lohnt. Und deshalb war es damals auch so unglaublich schwierig, als wir beide, Fabian, das Spiel offensichtlich nur mit Shoot-Dodge durchgespielt haben.
Ja, absolut, ja.
Ja, ich glaube, man möchte ein Ziel haben, wo man landet, wo man versteckt ist für den Moment, wo Max wieder aufsteht. Wenn man hinter einen Schreibtisch springt, ist das super. Wenn man in das offene Gelände springt und nicht alle Gegner abknallt in der Zeit, dann kann das richtig schief gehen.
Und man kann natürlich auch, das ist eben auch ein Nachteil dieser Mechanik, man kann auch ganz toll in Kugeln hineinspringen. Also das ist mir auch einige Male passiert, dass man, gerade wenn man mehrere Gegner bekämpft, dass die natürlich dann auch wild in den Raum hineinpusten, ihr Blei, und man versucht dann, denen auszuweichen, aber im Flug sieht man schon, oh nein, die Kugel trifft, und dann sieht man, unten links am Bildschirm ist so eine kleine Silhouette von Max. Die füllt sich immer weiter mit Rot, wenn wir Schaden nehmen bzw. sterben. Und man kann dann richtig zugucken, wie sich dann diese Silhouette, diese Schadensanzeige immer weiter füllt. Das ist dann das Gegenbeispiel dazu,
ja. Ja, das können wir nochmal aufgreifen, wenn wir im Spiel sind sozusagen. Dass das ja nicht wirklich der Schaden ist, da unsere Heilungen ja Painkiller sind, sondern es ist eher unsere Schmerztoleranz.
Genau, es ist der Max Pain sozusagen.
Es ist der Alan Wake. Ja, genau. Das hat Remedy immer gerne gemacht. Ist doch ganz süß. Hier hört der Realismus aber auf. Denn einige Dinge, und die vermisse ich in modernen Spielen, wie zum Beispiel Max Payne 3, auch wenn es nicht mehr ganz modern ist, 2012 oder wann es rauskam, wir können ein ganzes riesiges Arsenal an Waffen mit uns rumschleppen. Und wir werden hunderte von Kugeln dafür haben. Max Payne kann 3 Maschinengewehre und eine Panzerfaust und ein paar Handgranaten herumschleppen. In Max Payne 3 war es dann halt eine kleine Pistole und ein Gewehr. Oder beziehungsweise 2 Pistolen natürlich, denn das ist ja die Max Payne Art, die Dual-Pistolen zu benutzen oder Ingrams.
Ich mochte diese Limitierung für so eine Spaß-Shooter wie Max Payne nicht. Ich darf bloß ein Gewehr und eine Pistole mitnehmen. Ist doch scheißegal, dann habe ich eben 20 Pistolen und 30 Gewehre bei und 1000 Schuss Munition. Das gehört einfach zur Spielmechanik dazu, muss
genau,
ich sagen.
Genau, richtig.
Aber du nennst das so einfach Spaß-Shooter. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz dünnes Eis ist, auf dem du dich da bewegst. Denn spaßig ist an der eigentlichen Geschichte, die Max Payne erzählt, eigentlich gar nichts.
Das ist richtig. Vom Setting her ist es absolut nicht spaßig. Aber von der Gameplay-Schleife ist es ja schon fast arcadisch, würde ich sagen.
Ja, da können wir uns drauf einigen.
Es ist Arcade, ja. Finde ich auch. Es ist auch genauso, wir können mitten im Flug die Schmerzmittel nehmen, die Tabletten nehmen. Es kommt keine Animation, wir müssen nicht in die Hosentasche greifen, sondern wir können mitten in der Luft gerade sein und schießen und gleichzeitig halt einen Schmerzkiller einwerfen.
Stell dir das mal vor, man muss sich jetzt in eine Ecke stellen, die Dose aufmachen, sich 5 Pillen rauszählen, ordnungsgemäß. Nein, so ist das natürlich nicht. So, jetzt habt ihr aber mit einem Bocksprung, um Fabian mal zu zitieren, meine Frage nach den Mods völlig abgewürgt.
Ja, dann erzähl doch mal, welche Mods du genutzt hast. Du willst ja auf irgendwas hinaus.
Ich habe an sich überhaupt gar keine Mods benutzt, aber es gab einen, der mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Ich habe mir auch nochmal ein YouTube-Video dazu angesehen, habe ihn damals aber nie installiert bekommen. Aber dieser eine Mod, der sogenannte Kung-Fu-Mod, der treibt diese Matrix-artige Akrobatik in den Kämpfen auf die Spitze. Der fügt da ganz viele Animationsphasen hinzu. Eben total Matrix-like. Es macht Max Payne total kaputt, weil es den ernsten Ton rausnimmt und weil Max Payne dann eben Neo ist. Aber es hatte was, muss ich sagen.
Ja, denn genau dieses Schicksal hat dann, wenn man so will, so ein stilistischer Nachfolger von Max Payne ereilt, nämlich dieses Spiel Enter the Matrix, das war dieses Franchise-Spiel zu Matrix. Denn das hat auch so viele Bewegungsanimationen drin gehabt und das hat das Spiel nicht besser gemacht.
Ich dachte, du gehst jetzt auf Stranglehold ein.
Oh, Stranglehold ist, glaube ich, so schnell auf dem Index gelandet, dass das niemand mehr gespielt hat.
Aber das war doch dieses inoffizielle Max Payne 3, oder?
Ja, naja, es war eher der inoffizielle Nachfolger zu Hardboiled.
Ja, naja, ich glaube, da haben sich sehr viele Entwicklerstudios und Filmstudios untereinander befruchtet und animiert und da wurde, glaube ich, viel untereinander abgeschrieben.
Das auf jeden Fall. Obwohl ich ganz klar sagen muss, Enter the Matrix fand ich als Spiel wirklich gut. Ich habe es gerne gespielt, mehrfach durchgespielt. Ja, ich war damals leidensfähig. Aber die hatten wenigstens diese Effektanimation, dieses Wabern hinter den Kugeln.
Dann endet das auch schon.
Ja, es war nicht schlecht. Komm.
Ich habe vor kurzem gelesen, das ist Kanon im Matrix-Universum.
Ja, ist es auch. Es deckt so eine Zwischenepisode ab, während Teil 2 und 3, glaube ich. Ach, kommt schon. Seid nicht so. Matrix ist toll. Alle drei Teile.
Ja, ich mag Matrix 1 auch.
Matrix ja, aber Enter the Matrix eher nicht so. Eher nur so mittel.
Ja, Fabian, du erwähntest ja eben den Ton des Spiels und sagst zu Recht, das ist ein Spiel, das ernst ist. Mhm. Es beginnt mit einem ziemlich grausamen Mord und es ist generell harter Tobak. Und ich glaube, so haben die Entwickler das auch verstanden, als das Spiel herausgekommen ist. Zumindest zu 90% ernst. Da sind natürlich Witze im Spiel, sogar jede Menge, manchmal auch in den Story-Sequenzen. Aber heutzutage beim Replay hier für den Podcast habe ich es nicht mehr ganz so ernst nehmen können. Mhm. Und viel davon ist einfach so ein bisschen wie, ich benutze das Wort cheesy, aber Max Paynes Monologisierung, die oft sowas ist wie, oh, es ist am Schneien, als würden die Engel im Himmel weinen und so Sachen, finde ich alle ein bisschen albern. Es treibt es halt zur Spitze, dieses halt der Privatdetektiv, der heruntergekommene Cop, der halt alles mit irgendeiner Metapher vergleichen muss. Denn es ist fast jeder zweite Satz, wo Max irgendeine neue Metapher bringt. Und in dieser Menge fand ich das echt ein bisschen albern zwischendurch.
Ach komm, Marius, wenn du das in Frage stellst, dann stellst du das Ganze Spiel in Frage. Das geht so nicht.
Ja, anscheinend stelle ich es dann in Frage. Ich habe trotzdem eine Menge Spaß damit gehabt und finde, die ernsten Szenen funktionieren nach wie vor. Aber manchmal ist mir Max Payne so ein bisschen auf den Geist gegangen mit, komm, jetzt nicht schon wieder. Jetzt vergleiche ich das nicht wieder mit irgendwas Blödem.
Doch, ich liebe diese bedeutungsschwangeren Monologe. Ich finde das toll.
Du sagst bedeutungsschwanger. Ich finde es bedeutungslos.
Ja, weil du kein Poet bist.
Ach so.
Das wird spannend. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, was die Zuhörer dann sagen werden. Denn wir haben uns vorgenommen, sehr, sehr viele von diesen Monologen und auch von diesen Comic-Strips hier einzuspeisen in den Podcast. Ich hoffe, da ergeben sich sehr bunte Diskussionen darüber, ob es nun bedeutungsschwanger oder bedeutungsarm ist, was Max Payne da von sich gibt. Aber ja, ich sitze so ein bisschen zwischen euch. Ich verstehe, was Marius sagt. Und ja, ich finde, Marius hat ein Stück weit recht. Das ist schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, gewollt künstlerisch oder gewollt philosophisch und dann aber auch irgendwie albern. Nichtsdestotrotz kann ich das aber auch ein Stück weit verzeihen und kann das auch trotzdem ernst nehmen, wenn ich versuche, den gebrochenen Mann, der Max Payne tatsächlich ist, und wir spoilern da jetzt gar nicht so viel, das passiert gleich in den ersten Spielszenen, warum er ein gebrochener Mann ist, kann ich dem das schon abkaufen, denn das, was Max Payne widerfährt, ist schon, ja, das ist schon etwas, woran man auch zerbrechen kann und woran man sich eben auch so einer Melancholie und so einer Grundnihilisierung des eigenen Seins und auch das Infragestellen der Sinnhaftigkeit der Existenz, was Max Payne permanent tut und auch allen Umständen im Spiel, man kann das schon irgendwie nachvollziehen, warum er sich dem so hingibt und warum er so ungebremst melancholisch und verbittert und ja, sich da vielleicht auch selber gerne manchmal jammern hört.
Kann ich nur zustimmen. Zumal diese ganzen Monologe, Dialoge von Max Payne von dieser einprägsamen Synchronstimme von James McCaffrey vertont wurden. Mhm. Der ist mir hauptsächlich bekannt aus der 90er-Jahre-Serie Viper. Aber Marius, du sagtest, er ist auch in Control.
Ja, und Alan Wake, der ist generell bei Remedy öfters mal zu finden.
Mhm. Wo ist er denn in Alan Wake? Bei Control ist er Zacharias Trench, der Boss der Agentur, der sich am Anfang erschossen hat oder erschossen wurde, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber wo ist er denn in Alan Wake?
Er ist der verrückte Autor Tom Zane, unter anderem. Da ist auch jemand, der heißt Alex Casey, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer Alex Casey ist in Alan Wake, ehrlich gesagt.
Aha, ja gut, okay.
Und er war Edward Cornby in Alone in the Dark aus dem Jahre 2080 gerade. Das Gute ist aber, sie haben ihn für Max Payne 3 dann nochmal zurückgeholt. Also auch als Rockstar das selbst entwickelt hat, haben sie seine Stimme geholt.
Ja, zum Glück.
Mhm. Ach ja, und wir werden halt diesen James McCaffrey heute hören. Und wahrscheinlich in diesem Podcast für gute 2 Stunden hören. Und zwar im O-Ton, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es ist eine Ausnahme bei uns. Es gibt diesmal Vertonung im englischen Original. Warum eigentlich, Jungs?
Das liegt zum einen daran, dass zu Release es keine deutsche Synchronisation gab. Es war eine geplant, aber das hat sich dann nicht mehr gerechnet, weil das Spiel ohnehin auf dem Index gelandet ist und Remedy damals gesagt hat, ja, dann lassen wir das halt für das deutsche Publikum. Das lohnt sich nicht, wenn das Spiel eh schon beschlagnahmt ist und es ein Bewerbungs- und Vertriebsverbot de facto gibt, dann ja, lassen wir das doch einfach sein. Es ist aber später, ich glaube, mit der iOS-Version oder der, irgend so einer anderen Version, die dann so im Nachgang erschien, gab es dann, glaube ich, tatsächlich nochmal eine deutschsprachige Version, aber die schafft es meiner Meinung nach nicht, das so gut zu transportieren wie der O-Ton. Und ich glaube, auch die meisten der Zuhörer kennen das Spiel nur im O-Ton. Man hat auch nichts verpasst, wenn man nicht diese deutsche Version sich mal angehört hat. Man kann das bei YouTube sich anhören. Da muss man einfach mal eingeben, da gibt es das irgendwo als Longplay oder so. Aber ja, weil die meisten Menschen das kennen und weil der Originalsprecher oder überhaupt die Originalsprecher eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, haben wir uns dafür entschieden, Original-Sprachfiles einzupflegen. Und ja, wir hoffen einfach, dass die meisten Zuhörer des Englischen mächtig genug sind, um das zu verstehen. Wir werden an einigen Stellen natürlich aber auch noch ein bisschen erklären, was da in den Comicstrips passiert. Denn meistens sind es die Comicstrips, wo wir diese englischen Sprachfiles benutzen, aber werden es nicht 1:1 nacherzählen.
Also ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Ich habe im Vorfeld die deutsche Version ausprobiert. Man kann sich das Spiel modden und hat dann wirklich deutsche Texte und deutsche Stimmen. Und es mutet wie ein Fanprojekt an.
Okay.
Ist nicht ganz katastrophal, aber es ist aber auch nicht wirklich dauerhaft erträglich. Vor allem, wenn man mit der, wie Fabian schon sagt, mit der englischen Version sozusagen aufgewachsen ist. Und ich muss hier auch ganz ehrlich sagen, dieses Englisch in Max Payne hat mir persönlich gut getan. Bei den ersten paar Durchgängen habe ich vielleicht 20% der Story verstanden, aber je öfter ich es gespielt habe, desto mehr bin ich auch an diesen Comic-Strips, an diesen Graphic-Novel-Sequenzen gewachsen, mit meiner Fähigkeit, Englisch zu verstehen. Sowas lernt man ja heutzutage nicht in der Schule, sondern am PC beim Zocken.
Ja, wahrscheinlich heute noch mehr als damals in Zeiten von Netflix und Co. Auch mit Filmen und Serien, die man dann im O-Ton gucken kann. Aber ist schon richtig. Ich weiß noch, ich hatte damals allerdings Probleme mit dem Sprachverständnis, weil der Sprecher von Max eine sehr tiefe Stimme hat und dann manchmal eben auch in diesem stark monologisierenden und auch monotonen Gebrabbel da wirklich rauszuhören, was er da wirklich meint, wenn er sich in den Metaphern verliert. Weil es eben da kaum Stimmungsausbrüche nach oben oder nach unten gibt. Das ist mir damals ein bisschen schwer gefallen, aber du hast recht, man kommt da rein.
Ja, du hast recht. Es war damals schon sehr spezifisch, was er gesagt hat. Und für einen deutschen Hauptschüler war es nicht ganz so einfach, sich das alles auseinander zu klamüsern.
Du redest von dir.
Ich rede von mir, ja.
Ich überlege gerade, ich war 15, als ich das gespielt habe, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon Deus Ex, das war kurz vorher, richtig?
Ja.
Gespielt. Und das gab's ja auch nur auf Englisch am Anfang bei uns.
Aber wenigstens mit deutschen Texten.
Genau, mit deutschen Texten. Und ich fand, in Deus Ex, bis auf Gunter Herrmann, waren die auch alle, also fand ich, besser zu verstehen als in Max Payne.
Ich hatte Deus Ex tatsächlich nur auf Englisch. Diese komische US-Bigbox mit dem großen Aufkleber drauf. Texte auf Englisch, Sprachausgabe auf Englisch.
Komisch, sagt er da. Die sieht toll aus.
Die war toll, ja.
Das können wir vielleicht noch jetzt abschließend, bevor wir uns in das Spiel hineinstürzen, sagen. Max Payne ist hierzulande in einer DVD-Box erschienen, war damals so einer der ersten Spiele mit No One Lives Forever und, eben noch so ein paar anderen, die damals erschienen sind, die nicht mehr dieses klassische Big-Box-Format hatten zu Release. Allerdings ist es in den USA und auch in Australien, die Australier haben sowieso die besten Spieleverpackungen, ist es noch in einer schönen klassischen Big Box erschienen. Allerdings innen drin auch relativ mau ausgestattet, nur in einem Jewel Case mit Handbuch. Gut, die Australier hatten noch ein Mauspad, wenn ich da richtig erinnere.
Genau.
Ich glaube, Painkiller wäre ein richtig gutes kleines Gimmick gewesen für die Big Box, oder?
Echte?
Ja, nicht echte, aber so eine kleine Tablettenschachtel halt, ja. Mit Kaugummis drin oder so, ne? Das wäre doch ganz cool gewesen, ja.
Das wäre wirklich cool, ja.
Genau, aber da hättest du in Amerika wieder das Problem gehabt, dass, dann hätte wahrscheinlich das doch jemand geschluckt und hätte Magenschmerzen bekommen und hätte Remedy verklagt. Ihr wisst doch, wie die Amerikaner sind. Man muss da alles auf den Kaffeebecher schreiben.
Zumal, ich glaube, Spielen in Zusammenhang mit Nahrungsmitteln ist ja in den USA verboten.
Ja, genau. Bei uns landet das Spiel wegen Selbstjustiz auf dem Index und dort sind es die Schokoeier. Okay, dann lasst uns hineinstürzen in Max Payne. Ringo, erzähl doch mal, wie das Spiel überhaupt startet.
Ja, ich muss sagen, die Eingangssequenz des Spiels ist so ein bisschen symptomatisch für eine gewisse Videospiel-, aber auch Film-Ära der frühen 2000er. Denn das Spiel an sich beginnt nach der finalen Auflösung, richtig, ja. Nach der finalen Konfrontation. Alle Messen sind gelesen, der Antagonist ist offensichtlich besiegt, der für uns unbekannte Antagonist, die Rache ist genommen und wie wir gerade gesagt haben, der Protagonist Max Payne führt einen bedeutungsschwangeren Monolog in seinem Kopf, ohne jeglichen Kontext für den Spieler und dann beginnt eben der Protagonist nach und nach damit, uns seine Geschichte im Verlaufe des Spiels zu präsentieren, zu erzählen, die Dinge sozusagen offen zu legen und uns zu erklären, wie alles so extrem eskalieren konnte. Und ich bin der Meinung, das haben Anfang der 2000er einige Spiele so gehandhabt, diese Art von Einstieg genutzt.
Ja, es ist ganz komisch. Das Spiel beginnt tatsächlich mit der kleinen Einblendung vor einer Stunde. Und dann kriegen wir halt diese Sequenz, wo Max Payne bewaffnet auf dem Dach eines Hochhauses steht, dem sogenannten Aesir Plaza. Da ist auch der erste Link zur altnordischen Mythologie. Die Aesir sind natürlich der Götterpantheon aus der nordischen Mythologie mit Thor und Tyr und Frigga und so. Und dann geht das Spiel kurz darauf, da kommen wir gleich hin, 3 Jahre zuvor. Wir sind jetzt also eine Stunde und 3 Jahre zurück. Und wandern dann danach wieder ein Stück, wieder 3 Jahre vorwärts, aber nicht ganz 3 Jahre. Also es ist ein bisschen verwirrend, was die genau von uns wollen hier, fand ich am Anfang.
Genau. Wir sehen in dieser Anfangssequenz einen Polizeihubschrauber. Wir hören den Polizeifunk. Und dieser Polizeihubschrauber nähert sich vermutlich über das Meer oder über die Küste der Stadt New York, der Innenstadt beziehungsweise Downtown Manhattan. Wir sehen, dass sämtliche Polizeifahrzeuge, die noch in Dienst sind, in diesem verschneiten Winter, denn das haben wir noch gar nicht gesagt, Max Payne spielt passend zur Jahreszeit jetzt gerade im Winter. Es ist ein dicker Schneesturm, ein Blizzard tobt. Und ja, Max Payne kommentiert das dann sogar später einmal, dass dieser Blizzard auch eine gute Seite hat, denn sämtliche rechtschaffene gute Menschen sind aufgrund dieses Schneesturms daran gehindert, die Häuser zu verlassen, und alle sind in Sicherheit und es treiben sich nur Ganoven und Polizisten draußen herum. Ja, und unser Protagonist steht auf einem Hochhaus. Dieses Hochhaus wird von unten umstellt mit Polizeiwagen. Ein Hubschrauber kommt mit einem Suchscheinwerfer, sucht das Gebäude ab. Und oben auf dem Dach steht Max Payne mit nachdenklicher Miene. Marius hat es eben schon gesagt, schwer bewaffnet. Und erzählt uns, wie die Dinge so passiert sind.
They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started.
Ich fand's gerade interessant, du sagtest, ja, wegen dem Schneesturm sind halt die Zivilisten nicht auf der Straße. Das ist eine Ausrede, die wurde auch mal in diesem Batman Arkham Origins Spiel benutzt. Der Schneesturm ist gekommen und deswegen sind nur die Bösewichte und die Cops auf der Straße. Deswegen konnte Batman halt keinen Zivilisten begegnen.
Ja, das ist sicherlich gameplay-technisch schlau gelöst, muss ich mal sagen.
Ja, und dann dachte ich mir, und vielleicht habe ich mir das damals schon gedacht, kann es sein, dass die Eröffnung zu Fahrenheit, wie Indigo Prophecy, genauso um die Ecke in einem Diner spielt? Denn das war ja auch der schlimmste Schneesturm aller Zeiten in New York.
Ja, stimmt. Es war, glaube ich, in beiden Spielen ein sogenannter Jahrhundertsturm.
Genau.
Das ist durchaus möglich, ja. Ja,
ja, aber dann geht es 3 Jahre zurück.
Genau. Und wir sehen unsere erste Cutscene, unsere erste Comic-Sequenz.
I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen.
So when are you coming to work for me, Detective Payne?
You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby.
That's you, Max. A regular Boy Scout.
See, Alex?
Still on for poker Thursday night, right?
Like taking candy from a baby.
Ja, der Max zockt anscheinend gerne seine Kollegen beim Pokern ab.
Ja, Max zeichnet uns hier ein Bild von seinem schönen Leben. Alles ist irgendwie perfekt. Er ist Detective. Er hat Frau und Kind, kleine Tochter.
Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns. Sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true.
Aber dieser Traum beginnt schon in den ersten Spielminuten zu bröckeln und zu platzen. Denn nach dieser Videosequenz, wir sehen, dass Max Payne seinen Dienstschluss feiert. Er fährt nach Hause, kommt nach Hause, öffnet die Tür zu seinem Haus und begrüßt seine Familie.
Honey, I'm home.
But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding.
Michelle, honey, anybody home?
I didn't like the way the show started, but they'd give me the best seat in the house, front row center.
Und obwohl wir eben noch gesehen haben im Comicstrip, dass es draußen schönes Wetter und die Welt in Ordnung ist, ist plötzlich die Wohnung bzw. das Haus von Max erstaunlich dunkel und düster.
Ja, das ist richtig. Max betritt sein Zuhause und irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und zwar die hässliche 80er-Jahre-Tapete, die das Haus sehr düster erscheinen lässt. Auch generell muss ich sagen, dass dieses Haus im Allgemeinen fragwürdig designt ist von der gesamten Raumaufteilung, von der Auswahl an Möbeln, Tapete etc. Aber darauf gehen wir jetzt im Verlaufe, unseres Ganges durchs Haus ein.
Genau, wir haben jetzt zum ersten Mal Kontrolle über Max, also wir spielen selbst.
Marius, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert. Ich habe ja von John Woo und Hardboiled eigentlich keine Ahnung. Aber der Anzug, den Max hier trägt, soll schon so ein kleiner Querverweis auf Hardboiled sein. Ich wüsste aber nicht, inwiefern. Trägt Chow Yun-Fat diesen Anzug in dem Film oder?
Uff, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist auch viel zu lange her, dass ich Hardboiled gesehen habe.
Ich habe den Film auch nur ein einziges Mal gesehen. Ja, war in Ordnung, aber ist jetzt auch nicht besonders viel hängen geblieben. Und Max' ikonische Lederjacke hängt am Haken links von uns. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass seine Frau ihm immer verboten hat, diese muffige alte Lederjacke zu tragen.
Ja, das kann gut sein. Wir beginnen das Spiel in dem Eingangsbereich des Hauses. Das ist so eine Art Flur, da stehen Schränke. Und dieser Flur ist nicht sehr groß. Es sind ein paar Kommoden an der Schrankwand. Und wir sehen hier schon ein erstes auffälliges Detail. Max kommentiert das auch.
What the hell?
Denn wir sehen ein Graffiti verunstaltet, die eigentlich sonst so eher spießig anmutende Behausung. Und zwar ist es ein Graffiti in Form eines Vs. Und in diesem V ist da eine Spritze drin.
Something ugly had been tattooed on the wall. A map of things to come. It was a poison syringe. A magic tag full of diabolical meanings.
Und genau an diesem Punkt wird ein Graphic Novel ausgelöst, weil wir ein Ausrufezeichen sehen. Das ist immer so die Anzeige, die Bildschirmanzeige. Ah, E drücken. Hier kannst du einen Storybrocken aktivieren sozusagen. Aber ich muss auch sagen, gerade hier im Eingangsbereich sind doch schon ganz, ganz klare Einbruchspuren zu sehen. Die Schubladen sind herausgezogen, durchwühlt. Wir sehen schon etwas weiter, dass Schränke umgekippt sind im Küchenbereich. Ich wundere mich immer noch so ein bisschen, wie schleppend, wie zäh Max' Reaktion hier in diesem Moment ist.
Oh ja. Ja, irgendwie die Hälfte der Bilderrahmen ist auf 45 Grad gedreht aus irgendeinem Grund.
Ja, das ist tatsächlich so und das wird sich auch noch zumindest einen kleinen Augenblick ziehen. Vielleicht will uns das Spiel auch noch ein bisschen Zeit geben, bis es uns gleich mit dem Baseballschläger in die harte Realität des Spiels holt. Der nächste Raum, den wir betreten, ist so eine Art, ja, was ist das, ein Vorwohnzimmer? Das ist noch nicht das Wohnzimmer, es ist ein Teil des Wohnzimmers, aber es erfüllt irgendwie keinen richtigen Zweck.
In diesem Moment gibt es so eine kleine Shotgun-Montage. Es ist ein Zusammenschnitt von kurzen, prägnanten Szenen, die uns dann so auf den Bildschirm geschossen werden. Wir haben Kinderzimmer, wir haben Bad und wir haben Blut.
Was wir da sehen, ist jedoch ein Spiegel, der eingeschlagen ist. Der hat so ein Spinnennetzmuster, da ist so eine Textur, die so einen eingeschlagenen Spiegel simulieren soll. Und es sind Blutspritzer an der Wand und ein umgekippter Stuhl. Und diese Blutspritzer sind direkt neben dem Spiegel. Und wenn wir uns dem nähern, dann beginnt plötzlich das Telefon zu klingeln. Und wir können damit erneut interagieren.
Listen, someone's broken into my house. Call 911.
Is this the Payne residence?
Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to...
God. I'm afraid I cannot help you.
Who is this? Hello?
Er bittet um Hilfe, aber die merkwürdige Stimme am Telefon scheint kurioserweise zu wissen, was hier passiert und ist Max keine Hilfe. Im Gegenteil, es wirkt beinahe so, als wollte sie sich versichern, dass alles nach Plan läuft.
Ich habe mich noch ein bisschen umgeguckt, aber hier unten. Und zwar, es gibt hier unten einen Schrank. Und dort ist tatsächlich eine Schrotflinte drin. Denn wir sind ja in Amerika.
Jetzt sagt mir mal bitte, bei welchem Spieldurchlauf seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Schrank zu sehen und euch die Schrotflinte zu nehmen?
Oh, das kann ich dir sagen, denn der Ringo hat das im Vorfeld, bevor wir das jetzt für den Podcast gespielt haben, in unsere Gruppe reingepostet, dass es dort eine Shotgun gibt und deswegen habe ich den Schrank aufgemacht.
Also ganz ehrlich, nach dem 10. Mal durchspielen habe ich das allererste Mal in diesen Schrank gesehen und konnte mir die Schrotflinte rausnehmen.
Liegt daran, dass da kein Ausrufezeichen oder so kommt, wenn man diese Schränke öffnet. Man muss tatsächlich hingehen und E drücken. Das ist auch später mit allen Spinden und anderen Sachen so.
Und es ist natürlich auch so, dass wir als Spieler wissen, unsere Frau und unser kleines Baby sind zu Hause und ihnen droht offensichtlich Gefahr. Wir sehen, es ist Blut an der Wand, der Spiegel ist zerschlagen, die Möbel sind umgeräumt, ausgeräumt, umgeschmissen. Wir haben hier unterbewusst einen Zeitdruck, der auf uns ausgeübt wird als Spieler, obwohl es hier keinen Timer gibt, der irgendwie mitläuft. Also wir könnten theoretisch uns auch eine Stunde hier unten aufhalten und das Spiel würde nicht anders verlaufen. Aber als Spieler selbst haben wir das Gefühl, jetzt ist Eile geboten. Jetzt müssen wir zur Tat schreiten und unsere Familie retten.
Ja, für den Podcast selbst habe ich mich aber noch ein bisschen umgeguckt.
Habt ihr eigentlich probiert, mal in die Küche reinzugucken? Ich weiß, da sind beide Schränke umgekippt, die haben die Küche verbarrikadiert. Warum auch immer, ist wahrscheinlich von den Level-Designern so gemacht worden. Wir wollen nicht noch eine Küche animieren. Aber auch die wirkt seltsam groß, muss ich sagen.
Kann man sich das leisten, als Cop in New York? Ich meine, das ist ein riesiges Haus.
Naja, aber es geht ja in New Jersey.
Okay. Eine interessante Sache hier ist der Fernseher. Der zeigt statisches Rauschen. Das könnte natürlich der Schneesturm sein, aber wir wissen auch, wir sind am helllichten Tag in New Jersey. Das wird's nicht sein. Also wird da auch ein bisschen Unfug mitgetrieben worden sein. Hier wurde irgendwie der Fernseher zerstört. Und dann fand ich ganz interessant, da ist ein Zeitungsartikel eingerahmt an der Wand. Und da steht drauf Hero Cops, die heldenhaften Cops. Und da ist ein Bild von Max drauf und seinem Kollegen Alex von der DEA, den wir ganz eben kurz getroffen haben in der ersten Sequenz bei der Polizei noch, mit dem er gerne pokert.
Genau, ganz kurz zur Erläuterung, die DEA ist eine Polizeibehörde, eine Vollzugsbehörde in den USA, dem Justizministerium unterstellt ist und die sich überwiegend oder eigentlich hauptsächlich mit der Drogenproblematik und der Drogenkriminalität beschäftigt.
Ja, ich glaube Drug Enforcement Agency oder sowas, ne?
Genau, ja.
Aber dieses Wohnzimmer wirkt doch genauso unproportional wie alle anderen Räume, oder?
Zu groß.
Ja, zu groß. Ich merke ja auch nicht wirklich die Hand einer Frau, sozusagen, was die Einrichtung angeht. Aber auch hier, klare Einbruchsspuren. Das Sofa ist umgekippt. Ich verstehe es nicht. Also Max müsste es hier schon längst in den Fingern jucken.
Ich vermute, dass man das deshalb gemacht hat, weil man vielleicht gewusst hat, die Spieler starten das Spiel und das Erste, was sie ausprobieren wollen, ist, sie wollen von einer Ecke in die andere hüpfen. Und hätten sie da so eine schlauchige Wohnung gemacht, dann hätten die Spieler wahrscheinlich gesagt, was ist denn das? Ich bleib hier überall hängen. Doofes Spiel. Und hätten, und um dem vielleicht vorzugreifen, haben sie einfach sich vorgenommen, gleich mal viel Raum zu bieten, damit man schön übers Sofa hechten kann, auch wenn es zu dem Zeitpunkt natürlich keinerlei Relevanz hat.
Ja, das schon, aber ich glaube, und das sehen wir im ganzen Spiel, diese langen Korridore und großen Räume haben auch ein bisschen mit der technischen Geschichte was zu tun, denn einfach werden Gegner nicht rechtzeitig reingeladen sonst. Ich glaube, deswegen lief das Spiel so gut, weil wir ab und zu diese verhangelten Flure haben, wo es einmal links rum geht, dann wieder rechts rum, bis wir im nächsten Raum sind. So kaschiert das Spiel quasi Ladezeiten.
Das ist gut möglich, ja. Wobei natürlich hier in dem ersten kleinen Level, da gibt es eigentlich nichts viel zum Nachladen.
Nicht viel, nein. Aber die Kamera ist auch immer sehr weit zurück von Max. Wir sind nicht so nah dran, wie man es im modernen Third-Person-Spielen kennt. Das klappt mit kleinen, engen Räumen gar nicht so gut.
Aber hier würde ich gerne nochmal innehalten. Hier am Fuße der Treppe, die in den ersten Stock führt. Früher, gerade bei meinem allerersten Durchgang, bin ich natürlich diese Treppe hochgerannt, voller Vorfreude. Ich wusste, da oben sind Gegner. Ich kann jetzt endlich mal jemanden im Bullet-Time-Modus abknallen. Naja, wir alle wissen, was uns dort oben erwartet. Und zwar die klassischen Zutaten für eine rachegetriebene Noir-Story. Hollywood-Standard halt, schon tausendmal gesehen. Ich habe das einfach hingenommen, die Abläufe dort oben ohne große emotionale Regung, damals. Das hat sich mittlerweile sehr geändert. Heute, gerade bei meinem jetzigen Spieldurchgang, habe ich am Fuße der Treppe gezögert. Man zieht gedanklich Parallelen zu sich selbst, gerade Familie, Kinder, Familienvater und so weiter. Man geht emotional völlig anders an diese Szene ran. Denn die Treppe hinaufzugehen bringt das Unheil erst in Gang und man würde das gern vermeiden, irgendwie.
Da kann ich dir nur zustimmen. Wir haben ja beide jeder zwei Kinder. Bei Marius steht das noch aus. Aber mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Also mich hat es auch heute mehr berührt, diese Geschehnisse, die gleich passieren, als damals. Lag vielleicht wahrscheinlich auch daran, ich war damals, wie alt war ich, 14, 15, da habe ich noch mit keiner Hirnzelle dran gedacht, dass ich mal Vater werde und dass ja mein eines Kind vielleicht gerade im selben Alter ist wie, naja, das Kind, was gleich auch eine tragische Rolle spielt. Ich will jetzt noch nicht so viel vorne wegnehmen, aber wahrscheinlich wissen es alle, was gleich passieren wird. Aber ja, es ist schon harter Tobak, was wir hier gleich vor die Nase gesetzt bekommen.
Ja, das ist richtig. Also, wir gehen die Treppe hoch. Die Eindringlinge sind offensichtlich schon im Kinder- und Schlafzimmer. Wir hören Michelle, also unsere Frau, das Baby schreien, dann mehrere Schüsse.
Michelle!
Das Baby verstummt und der verzweifelte Schrei der Mutter jedoch nicht. Sie ruft nach uns, sie ruft nach Max und das ist genau diese Szene, vor der ich Angst hatte. Die Schüsse und das verstummende Baby. Da zieht sich einem das Herz zusammen, muss ich sagen.
Genau, wir erahnen als Spieler schon, was da wahrscheinlich passiert ist. Der vermeintlich schnellste Weg ist der, wenn wir die Treppe hochkommen, geradeaus in das hell beleuchtete Bad. das Spiel lenkt uns ein bisschen in dieses Bad, weil es hell beleuchtet ist. Der restliche Flur ist dunkel. Spieler sind ja immer so ein bisschen dahin getrieben, dorthin zu gehen, wo es hell ist. Oftmals sind Türen und Wege, die man nutzen kann, nutzen soll oder die uns suggerieren, hier geht es weiter, heller beleuchtet oder irgendwie hervorgehoben. Das kennen wir aus ganz vielen Spielen. Wir kennen das zum Beispiel aus Dishonored oder auch Thief 3. Was das Spiel aber hier mit uns macht, ist, es bestraft uns dafür, beziehungsweise es offenbart uns unsere Machtlosigkeit, unsere Ohnmacht in diesem Moment. Denn wir gehen rein in das Badezimmer und das Badezimmer ist gleichzeitig so eine Art Durchgangszimmer. Also es hat da natürlich eine Dusche und ein Waschbecken und so weiter. Aber es hat einen zweiten Ausgang, der direkt ins Schlafzimmer bzw. Kinderzimmer führt. Und wenn wir versuchen, diese Tür einzutreten, wir hören, dahinter sind Personen, ist diese Tür blockiert. Sie geht nur einen Spalt auf.
Michelle!
Und wir haben als Spieler sofort dieses beklemmende Gefühl, oh Mist, wir kommen zu spät, wir sind jetzt hier tatsächlich in einer Sackgasse gelandet, das ist wertvolle Zeit, die uns verloren geht. Also drehen wir um, verlassen das Bad wieder durch den Haupteingang des Badezimmers, gehen kurz durch den dunklen Flur und in dem Moment öffnet sich die Tür. Ein Mann steht vor uns, ist ein Weißer mit Glatze, er hat so eine Art Overall an, ist mintgrün, der Overall, er hat keine Schuhe an, er ist barfuß und er zieht eine Waffe. Max Payne ist ebenfalls bewaffnet, hält ihm die Waffe ins Gesicht und fordert ihn auf, die Waffe abzulegen, aber man merkt schon als Spieler, dass diese Gegner hier offensichtlich nicht in der Lage sind zu verhandeln, nicht in der Lage sind, irgendwie zu kooperieren oder auch ansatzweise verbalen Aufforderungen Folge zu leisten.
Freeze! Dead. NYPD! Drop
it's
it!
Coming.
Es kommt zum Schusswechsel, der erste Gegner fällt durch unsere Kugeln, ein zweiter Gegner bricht durch die nächste Tür in den Raum hinein, stirbt ebenfalls und wir kommen dann in das Kinderzimmer. Und das ist ja eine der berühmtesten Szenen im Spiel, Ringo hat sie schon angedeutet.
No, 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 please God, no.
Wir sehen dort eine tatsächlich sehr, sehr grausame Szene, ein Babybett, ein Gitterbett ist umgekippt, es liegen Holzbausteine auf dem Boden und ein totes, lebloses Baby liegt in einer Blutlache am Boden. Wir sehen kein Gesicht des Babys, es hat so eine Art Handtuch, Schlafsack über sich gezogen, aber wir sehen rechts und links die kleinen Ärmchen und Händchen, die da rausgucken und das ist eine absolut bedrückende Szenerie und wir wissen, oder wir ahnen als Spieler, das Kind ist tot. Es ist offensichtlich tot. Es wurde kurz vor unserem Eintreffen getötet. Wir sind zu spät. Wir sind hier Zeuge geworden, wie unser eigenes Kind getötet wurde. Wir können in diesem Augenblick natürlich hier verweilen. Max macht hier noch nichts, kann hier noch nicht interagieren. Wenn wir den Raum weitergehen ins Schlafzimmer, dann sehen wir dort einen weiteren Gegner, der in einem Wandschrank lauert. Wenn wir den Raum betreten, fallen aber erneut Schüsse und auch Michelle verstummt und nach dem letzten Feuergefecht beginnt dann die Videosequenz und dort bekommen wir erklärt, sowohl Frau als auch kleine Tochter wurden von diesen drei Einbrechern. Wir erfahren dann auch, dass es nicht nur Einbrecher waren, sondern Drogenabhängige, Junkies, wie man so etwas abfällig sagt, ermordet wurden. Und dass diese drei unter Einfluss einer neuartigen Substanz standen.
No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby.
No!
That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover. infiltrated the worst mafia family in New York.
So, ich find's gut, dass das bei euch so stark gewirkt hat, auch immer noch. Finde ich sehr beeindruckend und ist natürlich auch ein Denkmal an den Entwickler. Denn wenn das immer noch nach dem x-ten Mal spielen funktioniert, finde ich das klasse. Hat bei mir leider nicht ganz so geklappt. Vielleicht, ich wusste es natürlich schon, was geschieht jetzt hier. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie es war, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Das Einzige, was mir nicht so geschmeckt hat hier, ist, wenn wir die ersten Gegner töten, ich glaube, es ist beim ersten und beim dritten, dann kriegen wir schon diese Zeitlupensequenzen, wie sie halt durch die Gegend fliegen, wenn Max sie erschießt. Und ich hätte mir gewünscht, das hätten sie da einfach mal abgeschaltet im Spiel. Denn die machen diese ganze Sache sehr videospielig. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, es war zu cineastisch für diesen ernsten Moment.
Ja. Wir haben diesen ernsten Moment und dann kriegen wir die Zeitlupenaufnahme, wie der Gegner halt entweder von der Shotgun oder von der Beretta, die Max zückt, falls wir die Shotgun nicht eingesammelt haben, erschossen wird.
Aber wir nutzen hier das allererste Mal das zentrale Spielelement, beziehungsweise die zentrale Spielmechanik, denn hier können wir das allererste Mal auf Bullet Time und Shoot Dodging zurückgreifen. Und ja, diese Mechanik verlangsamt halt die Zeit für alle, aber Max ist der Einzige, der weiter in Echtzeit zielen kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil in so einem Shooter. Das Spiel erklärt es aber nicht. Das Spiel erklärt nicht, weshalb Max das kann. Das Spiel möchte es auch gar nicht erklären. Ich glaube, im Handbuch steht dazu eine kurze Notiz, wo sie es so ein bisschen mit einer Extremform der Konzentration vergleichen, wie bei einem Leistungssportler vor seinem Sprung, wo dann vor seinem inneren Auge sozusagen die Zeit langsamer abläuft. Aber Marius, ich glaube, Control hat dazu nochmal eine weitere Erklärung. Es gab eine ganz kleine Randnotiz in irgendeiner Notiz, die du im Spiel finden kannst, wo das so ein bisschen erwähnt wird, was es damit auf sich hat.
Ja, es war wieder eins dieser Objekte, ne, die Kraft besitzen.
Ja, genau.
Dass Max gelangt ist, glaube ich. Kann es aber auch nicht mehr ganz genau sagen. Aber das ist halt das große Remedy-Universum, wo halt Control und Max Payne und Alan Wake alle irgendwie nebeneinander existieren.
Ja, interessant, wie sie das alles unter einen Hut gebracht haben mit dieser Behörde. Fand ich wirklich sehr interessant, muss ich sagen.
Wir sollten uns auch hier die Tapete im Kinderzimmer merken. Das ist eine blaue Tapete mit weißen Wolken drauf. Denn die werden wir noch öfters im Spiel sehen.
Ja, dieser abscheuliche Mord, das muss man so einfach sagen. Und auch diese Geschehnisse, die hier Max Payne's American Dream zum Platzen gebracht haben, sind dann letzten Endes Anlass dafür und Auslöser, dass Max einen Umbruch erlebt, sagen wir lieber Umbruch der Karriere, denn er engagiert sich seitdem als verdeckter Ermittler im Drogendezernat, nämlich bei besagter DEA, denn er möchte der Sache auf den Grund gehen. Er möchte wissen, was war das für eine Droge, unter der diese Einbrecher standen, wer ist dafür verantwortlich. Und im Prinzip beginnt hier schon Max Rachefeldzug, auch wenn er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt eher daran interessiert war, auf legale Polizeiarbeit im Sinne von verdeckter Ermittler, Undercover Corps versucht, die Strippenzieher bzw. die großen Fische zu angeln und noch nicht so ganz auf diesem Racheengel-Feldzug ist, der dann ja in diese Rolle, in die er dann hineinschlittert.
Ja, das Letzte, was uns Max Payne hier noch in diesem Prolog mitteilt, ist, dass er halt einen kleinen Tipp bekommen hat, dass ein gewisser Jack Lupino, ein Unterboss der Punchinello-Mafia-Familie, irgendwas mit diesem Valkyr zu tun hat, mit dieser Droge. Der scheint die an die Leute zu bringen.
I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small town to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA. The only ones in this decrepit city who knew I was down here.
BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station.
I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride.
Hier stellen sich doch ein paar Fragen. So, also, es sind drei Leute, Junkies, eingebrochen bei Max, haben das ganze Haus verwüstet und seine Frau und seine Tochter getötet. Dann kommt Max. Erstmal ist natürlich die Sache, okay, wahrscheinlich haben die es auf Max abgesehen. Er ist Polizist, der wird vielleicht ein gutes Ziel abgeben. Die sind doch nicht einfach aus Spaß genau bei den Polizisten hingegangen, vor allem, weil es den Anruf gab. Das ist ja kein zufälliger Überfall gewesen. Sonst wäre der Anruf nicht gekommen. Also warum nicht die Frau Geisel nehmen zum Beispiel, hat man sich dann vielleicht gefragt. Um irgendwas gegen Max in der Hand zu haben, weil es Junkies waren, weil sie einfach im Blutrausch waren? War es sowas?
Ich glaube, es soll so ein bisschen damit erklärt werden, dass diese Droge unkontrollierbar ist und eben auch unkontrollierbar macht. Es gibt ja da auch durchaus ja reale Parallelen zu Crystal Meth. Da werden die betroffenen Personen ja auch steuerungsunfähig und sind sehr getrieben. Und wahrscheinlich ist das so eine Parallele, dass sie dann eben so sehr in ihrem Rausch drin sind, dass sie dann eben nicht sich zurückhalten können. Und ich sage das jetzt ganz, ganz vorsichtig, rationale Entscheidungen treffen können und die Frau als Geisel nehmen können. Das sage ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen und vorsichtig. Sondern dass sie eben einfach schneller die Nerven verlieren, um sich schießen, vielleicht das eben nicht aushalten, wenn jemand um sie drumherum schreit und dann diesen Druck mit diesem Wissen, gleich passiert hier was, dann eben diese mentale Stabilität besitzen. Vermutlich ist das die Erklärung.
Ja, aber das wollte ich auch sagen. Irgendwer hat natürlich diesen drei Junkies diese grünen Overalls gegeben und ihnen anscheinend keine Schuhe dazu gegeben und hat natürlich auch diesen Anruf gemacht, hat Max Stimme gehört und wusste, alles klar, er beklagt sich über einen Überfall, die Leute sind angekommen, sie vollführen gerade ihre Tat, sie wurden beauftragt und sie sind da und sie machen es. Das war der Sicherheitsanruf quasi. Nur mal, um rauszukriegen, ob das funktioniert hat.
Aber Maris, ich muss sagen, das jetzt weiter auseinander zu analysieren, würde, glaube ich, storytechnisch auch zu sehr vorgreifen, denn wir haben uns wahrscheinlich noch nicht ausgiebig genug über die Kleidung gewundert, die diese Leute tragen. Und am Ende dieses Prologs macht sich Max auf den Weg zur Roscoe Street Station, um Alex Balder zu treffen. Sein Kontakt zur DEA.
Ja, und damit endet der Prolog von Max Payne 1.
Next stop, Roscoe Street Station. And Alex.
Wie es dann weitergeht und was in besagter Roscoe Street Station in dieser U-Bahn-Station vor sich geht und ja, was für eine Misere Max gerät und dass das erst der erste Dominostein war in dieser Verkettung von unheilvollen Geschehnissen, das hört ihr dann in der nächsten Folge von Max Payne bei Down to the Detail.
Freut euch drauf, bis zum nächsten Mal.
Jawohl, ciao.